Guten Morgen miteinander. Es ist wunderschön. Ich finde es immer wunderschön, wie eine Familie Gott lobt und preist. Ich glaube, in Gottes Augen, das ist das Schönste. Wenn du als Familie zusammenkommst und als Familie Lobpreis macht, danke vielmals. Wir haben eine neue Serie angefangen, zwar heute. Und die Serie geht um Kirche. Wir werden in dieser Serie miteinander die Herkunft, Gegenwart und Zukunft von der Kirche schauen. Was heisst Herkunft, Gegenwart, Zukunft? Wir haben viele in der letzten Zeit mit Pastoren oder mit Leuten von der Gemeinde austauscht. Und in unserer haben wir gemerkt, hey, wir müssen unbedingt Predigen, das ist auf unserem Herz, dass Kirche ist nicht gebaut von einem Mensch. Kirche ist nicht eine Idee von Paulus oder Petrus oder die Apostel von Jesus. Kirche ist nicht etwas, wo ein paar junge Leute haben gefunden, kommen, wir bauen ein Gebäude und die Gebäude nennen wir Kirche. Und die Kirche ist die Gebäude, wo Menschen werden zusammenkommen. Wenn ich über Kirche würde reden, ist auch Geburt von Kirche. Viele sagen, hey, Geburt von Kirche ist Apostelgeschichte Kapitel 2. An der Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist, viele Leute haben sich bekehrt, Tausende von Menschen wurden Christ und die sind zusammengekommen. Das ist Geburt von der Kirche. Ich bin nicht ganz einverstanden. Ich glaube, das ist die Geburt vom Neuen Testament Kirche. Aber Kirche hat vorher existiert. Und zwar sogar vor der Schöpfung. Was meine ich mit dem? Was ist tatsächlich Kirche? Lass mich euch kurz ein Vers lesen, der sagt, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir einen geheiligten und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. In dieser Stelle in Epheser Kapitel 1, Vers 4, Gott sagt, hey, ich habe euch schon vor dem Schöpfung ausgewählt. Ich habe das Idee schon vor der Schöpfung von euch gehabt. Das war meine Idee, mein Plan gewesen, schon vor der Schöpfung. Ich habe in Altes Testament geschaut und habe ich wollte schauen, ob überhaupt das Wort Kirche in dem Alten Testament vorkommt. Und lustigerweise, es kommt 67 Mal das Wort Ekklesia oder Kirche in dem Alten Testament vor. Die erste Stelle, wo das kommt, fängt mit Jakobus an. In 1. Mose, Kapitel 28, wir sehen, dass Jakobus rennt von seinem Bruder Esau und unterwegs, er geht zu einem Ort und schläft in diesem Ort und dann in seinem Schlaf trifft er Gott. Das ist eine lange Stelle, aber ich würde es gerne von euch lesen, oder ich kann sagen, ich versuche das zu lesen. Es ist 1. Mose, Kapitel 28, und ich lese ab Vers 10. Jakobus hatte sich von Beersheba, das ist der Ort, wo er war, auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort. Weil die Sonne schon untergegangen war, er nahm einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihn hinauf und herab. Und auf einmal stand Yahweh über ihn und sagte: Ich bin Yahweh, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaac. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Einfach eine kurze Pause. Das Wort Nachkommen wurde in Septuagint als Ekklesia übersetzt, nämlich Chile. In Hebräisch das Wort ist Gelel, heißt Chile. Nachkommen, deine Kinder, Menschen, die sich zusammen sammeln. Menschen, die zusammenkommen. Das ist erstmal, wo wir das Wort Ekklesia in der Bibel sehen, das Wort Chile oder ein Zusammenkommen von Menschen. Deine Nachkommen, die Ekklesia, werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen, Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft. Ich liebe immer wieder sagen, durch Ekklesia, durch Chile, sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Chile wird der Segen werden. Und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wohin du gehst. Und bring dich wieder in dieses Land zurück. 20 Jahre später, wir sehen, er ist in diesem Land zurückgegangen. Wir werden das noch miteinander schauen. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Yahweh ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief: Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, nochmal Ekklesia, das Tor des Himmels. Was ist das gesehen? Wieso sagt Jakobus, das ist Haus Gottes? Und er nennt diesen Ort Bet-il, Haus Gottes. Bet heißt immer Haus, Bethlehem, Bet-Shaba, Bet ist immer Haus, Bet-Temres, mein Nachname, eigentlich immer noch in meinem Papier, ich heiße Bet-Temres, wegen einem amerikanischen Visum habe ich meinen Namen nicht gewechselt auf Schwan, aber der Chile heiße ich Schwan, aber mein Nachname ist Bet-Temres, der Haus von Temres. Und bitte frage nicht, was Temres heißt. Aber Bet heißt Hus und Il ist Gott, der Haus Gottes. Was ist denn passiert, dass dieser Ort, wo Jakobus war, wurde zum ein Haus Gottes? Was passiert, dass wir als Christen sind Haus Gottes? Wir sind Gottes Tempel, sagt die Bibel. Wieso in dem Ort, wo wir heute sind, ist Haus Gottes? Wieso wir sagen, Chile ist Haus Gottes? Was muss passieren, dass dieser Ort ist Haus Gottes? Dass dieser Ort ist Chile, ist eine Ekklesia. Das würde ich gerne mit euch schauen. Was ist ein Haus Gottes? Wieso der Ort wurde zum Haus Gottes? Wieso bin ich ein Haus Gottes? Wieso an dem Ort, wo wir heute Morgen da sind miteinander, ist Gottes Haus? Die erste. Kannst du auf den nächsten Slide gehen? Nochmal eine. Awesome. Überall, wo Menschen sich mit Gott in Verbindung kommen, überall, wo ich Gott spüre, überall, wo ich Gott sehe, überall, wo eine Verbindung mit Gott gibt, da ist Haus Gottes. Überall, wo ich Gott spüre und ich weiß, er ist da. Ich bin in Verbindung mit ihm gekommen. Das kann bei mir daheim sein, das kann auf der Straße sein, das kann in meinem Auto sein, das kann in der Kirche sein. Überall, wo ich mit Gott verbunden bin, ist Gottes Haus. Das ist Ekklesia. Das ist eine Kirche. Eine Verbindungschaft, die Kirche. Johannes Kapitel 1, Jesus sieht Nathanael. Nathanael ist einer von seinen Jüngern gesehen. Er ist unter der Feige. Baum gesessen und er sieht Jesus und Jesus sagt, oh, ich habe dich schon lange gesehen, du bist ein richtiger Sohn von Israel. Ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum gesessen bist. Und Nathanael schaut Jesus und sagt, wow, hast du das wirklich gesehen? Hast du schon gewusst? Das heisst, du bist der Messias. Du bist tatsächlich der unser König, unser Herr, der Messias. Und Jesus schaut ihm an und sagt, du sagst, ich bin Messias, weil ich habe gesagt, dass ich dich gesehen habe. Hey, buckle up. Du wirst noch viel mehr sehen. Wenn du nur wegen dem glaubst, dass ich Messias bin. Ich sage dir, und dann in Johannes 1, 49 sagt, dann fügte er hinzu, ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes von Menschensohn zum Himmel aussteigen und wieder herabkommen. Dann ist euch bekannt, die Bibelstelle. Mit dem würde er sagen, Jakobus im Traum hat er gesehen, wie Gott den Himmel geöffnet und Engel sind von einem Leiter auf und abgegangen. Aber ich sage euch, ihr werdet sehen, wie ich der Leiter bin. Ich bin der, wo Gottes Engel werden auf und abkommen. Ich bin der Verbindung zwischen Gott und euch. Durch mich werdet ihr in Verbindung kommen mit Gott. Durch mich werdet ihr Gott kennenlernen. Aber wieso ist es eine Kirche? Eine Kirche ist der Ort, wo wir bewusst Gott erleben. Durch Jesus, wir wissen, Gott ist überall. In dem Alten Testament, er war nicht überall. Er hat nicht immer überall unter seinen Leuten gelebt. In dem Alten Testament, er hat in Tabernakel gelebt oder im Tempel. Aber im Neuen Testament, er ist überall. Meine Deutsch ist nicht so stark und vor allem grammatisch überhaupt nicht. Aber trotzdem, als ich die Bibelstelle gelesen habe, wo Jakobus steht auf und er sagt, tatsächlich, Gott ist da und ich habe es nicht gewusst. Habe ich gemerkt, das ist grammatisch falsch. Haben wir da Lehrer? Du kannst nicht einen Satz mit Präsenz anfangen, eine Präposition mit Vergangenheit abschließen. Tatsächlich, Gott ist da und ich habe es nicht gewusst. Grammatisch, das ist falsch. Also jeder Lehrer würde dir sagen, das darfst du nicht machen. So einen Satz darfst du nicht zusammenbringen. Er ist da, aber ich habe nicht gewusst. Was er oder was Gott, und ich glaube, Gott ist, grammatisch ist besser als mir, was da würde Gott sagen, ich bin da, aber euch ist nicht bewusst. Und Chile, Gebäude ist der Ort, wo dir wird bewusst. Du kommst hoffentlich mit einer Gewissheit, ich gehe in die Chile, damit ich an Gottes Stimme höre. Damit ich kann Gott spüren. Chile ist ein Ort, wo du Gott spürst. Und wenn du da bist und sagst, ja, aber ich bin jeden Sonntag in die Chile gekommen, aber ich spüre nicht unbedingt Gott und ich kenne ihn nicht unbedingt. Und die Verbindlichkeit, das steht nicht wirklich da. Dann muss ich sagen, sorry, selber schuld, weil Gott ist da. Du kannst in der stille, schlimmsten Kirche gehen in der Welt und Gott ist da. Du bist in der beste Kirche in der Welt und Gott ist da. Er ist da. Und er ist da, damit du kannst ihn spüren. Und du kannst mit ihm in Verbindlichkeit reinkommen. Dass du kannst die Connection mit ihm haben. Und die Connection passiert durch Worship, durch Predigt, durch Gemeinschaft, durch Gespräch, durch Gebet, verschiedene Art und Weise. Der zweite Punkt, bevor ich in den zweiten Punkt gehe, werde ich euch noch etwas lesen. In 1. Korinther, ich habe es noch nicht da, aber in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 24 oder 25 sagt, wenn Leute zu euch in der Kirche kommen und ihr werdet prophetische Wort von euch von der Kirche hören, dann passiert etwas. Und die Menschen, die in der Kirche kommen, ich lese von 24, und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaft in der Gemeinde. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er sein Sünder ist. Also durch unser prophetisches Wort, er wird merken, dass er ist Sünder. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Mein Wunsch ist, dass wir in der Kirche sagen können, Gott ist tatsächlich da. Mir ist nicht bewusst gewesen, aber er ist da. Mein Wunsch ist, dass wenn wir einen Lobpreis haben, werden die Menschen in der Kirche kommen und sagen, hey, ich habe oft Musik gelöst, ich höre viel Musik, aber diese Musik, das ist anders. Ich wünsche mir, dass durch unseren Lobpreis Menschen kommen und sagen, hey, wow, Gott hat mit mir geredet. Dass durch unsere Predigten kann Gott sagen, das ist genau für mich, kann Menschen sagen, das ist genau für mich gesehen. Ich habe Gottes Stimme dadurch gehört. Ich wünsche mir, dass nach dem Gottesdienst in unserer Gemeinschaft, in einem Gespräch, und Leute sagen, hey, das hat mich bewegt. Ich bin in ein Gespräch reingekommen und einfach Gott hat mir durch diese Person voll im Herz geredet. Er hat mich korrigiert. Er hat mich richtig gegeben. Er hat mich ermutigt. Ich wünsche mir, dass die Kirche ein Ort sein darf, wo Menschen, wo ihr könnt kommen und sagen, heute habe ich Gott gespürt. Und nicht nur gespürt, sondern heute habe ich Gott gehört. Kirche ist ein Ort, wo du Gottes Stimme hörst. Es ist ein Ort, wo eine Conversation passiert. Ich habe extra noch englische Worte geschrieben, weil ich habe gemerkt, die genauen deutschen Worte kann ich nicht finden. Es ist eine Kommunikation, es ist eine Conversation, es ist ein Gespräch, wo zwischen Jakob und Gott passiert ist. Gott sagt an Mose, bau mir ein Tempel, ein Tabernakel, damit ich mit dir rede. Chile ist Ort, wo Gott mit uns redet. Chile ist die Ort, wo wir Gottes Stimme hören, vor allem durch die genialen Predigten, die wir haben. Niemand zulässt wahrscheinlich. Okay, jetzt sind ihr da. Awesome. Kirche ist ein Ort, wo Gott spricht. Er spricht. Die Frage ist, höre ich zu oder nicht? Die Frage ist, sind meine Herz offen oder nicht? Er spricht in dem, dass er uns ermutigt. Wie hat er beim Jakobus gemacht? Er spricht in dem, dass er seine Verheißungen uns weitergibt. Er spricht in dem, dass er uns korrigiert, dass er uns eine neue Richtung gibt und sagt: Hey, gehst du dahin, mach das. Ich bin mit dir. Ich werde dich segnen. Er spricht. Kirche ist ein Ort, wo eine Conversation zwischen dich und Gott darf passieren. Dritter Punkt. Jakobus ist aufgestanden und dann sagt er, okay, wow, das ist tatsächlich Gott gewesen. Ich hatte auch ein bisschen Panik. Und dann sagt er, wenn das wirklich Gott ist, dann werde ich ihm folgen. Dann werde ich mich, das ist das Wort Commitment. Das Wort Commitment gibt auf Deutsch nicht. Oder vielleicht weiss ich ein gutes Wort für Commitment, Verbindlichkeit oder Verpflichtung. Das ist ein bisschen negativ. Aber Commitment ist positiv auf Englisch oder meine ich. Es ist ein Wort, er kommt und sagt, hey, ich werde Zeiten an Gott geben. Ab jetzt, von alles, was ich verdiene, werde ich meine Zeiten an Gott geben. Wenn du mein Gott bist, wenn du mich schützt, wenn du das machst, was du mir versprochen hast, dann werde ich meine Zeiten dir geben. Das ist ein Commitment, das ist eine Verpflichtung. Er bringt sich. Wieso? Weil die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Sei nicht da wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Da wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Was heisst es? Das heisst, wenn du dein Schatz kann Geld sein, am meisten unser Schatz ist Geld. Das ist unser Wallet, unser Portemonnaie. Aber es kann auch deine Zeit sein, deine Energie, Investment. Da, wo du dich am meisten investierst, da, wo du am meisten Geld gibst, da, wo du am meisten Energie mitbringst, da, wo du am meisten involviert bist, das ist dein Schatz. Und das ist dein Herz. Das ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und deswegen sagt Jakobus, von alles, was ich habe, werde ich Zeiten mir geben, weil mein Herz kommt da, wo mein Schatz ist. Mein Herz wird da sein, wo ich am meisten Sachen gebe, die mir wichtig sind. Wenn meine Zeit, meine Energie, mein Geld ist in der Familie oder Arbeit oder irgendwo anders, ich sage euch, euer Herz wird auch da reingehen. Aber wenn eure Energie, wenn eure Gedanken, wenn eure Zeit, wenn euer Commitment, egal was es ist beim Gott, wird euer Herz auch bei ihm gehen. So ist ein Commitment in Malachi, sage ich es richtig? Malachi. Ihr sagt es richtig, eigentlich wie in Hebräer, sagt auch Malachi. Statt geschrieben, Kapitel 3, bringt aber die Zenten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Sabaoth, ob ich euch denn nicht das Himmelsfenster auftun werden und Segen herabschütten, die Fülle. Hey, prüft mich. Schaut, ob ich nicht die Fenster öffne und euch mit alles segne. Und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen. Awesome. Zwei Sachen wird Gott machen. Wenn du deine Zeiten an Gott bringst, in der Kirche bringst, an dem Ort, wo Gott ist, an dem Ort, wo du deine Lehre hast, an dem Ort, wo du deinen Segen hast, Gott verspricht, ich werde dich segnen. Rufe mich, ich werde dich segnen. Wenn Menschen zu uns oder zu mir kommen und sagen, hey, ich habe ein finanzielles Problem, das Erste, was ich frage, ist, gibst du deine Zeiten? Ich habe kein Geld, mit was soll ich Zeiten geben? Egal was du hast, gibst du ihm Zeiten. Ja, aber dann kann ich Miete rein zahlen. Gibst du ihm Zeiten? Ich habe selber das gemacht. Ich habe sehr, sehr wenig Geld gehabt. Tatsächlich 400 Franken pro Monat. Mit diesen 400 Franken kann ich mir Internet zahlen, ein Handy zahlen, Zug zahlen, also hin und her, Billett, alles. Und wenn ich alles zusammen gerechnet habe, habe ich gemerkt, das kommt nicht zusammen. Plus das Essen. Und von den 400 musst du 40. Das ist viel, also 40 war schon viel für mich. Und schon in der Mitte des Monats hatte ich nicht mehr als 5 Lieben. Und dann habe ich gedacht, hey, wie kann ich jetzt Essen kaufen? Und tatsächlich habe ich eine Postbankkarte gehabt. Und bin ich mit dieser Karte immer in Migros gegangen, habe ich gebetet. Und ich weiß immer noch, was ich gekauft habe. Ich habe Linsensuppe gekauft, weil das am billigsten war, die Konserve. Habe ich Brot gekauft. Und ehrlich gesagt habe ich nicht Knoblauch, Zwiebel gekauft. Habe ich Zwiebel geliebt und bin Single gewesen von dem her. Habe ich ein gutes Zwiebel essen. Zwiebel, Linsensuppe, Brot. 5 Lieber, ungefähr, habe ich mit Karte gezahlt raus. Jedes Mal hat meine Karte funktioniert. Obwohl ich gewusst habe, ich habe nur 5 Franken im Konto. Jede Woche konnte ich gehen, das kaufen und rauskommen. Und ich kann auch ab und zu ein schauen, ob ich noch mehr kaufen kann. Das ist nicht gegangen. 5 Lieber ist immer gegangen. Ich habe immer das Essen gehabt. Und ich habe immer meine Zeiten gezahlt. Und ich kann euch sagen, Gott segnet, tatsächlich. Und nicht nur segnet, sondern er sagt, ich werde den Fresser bedrohen. Den Teufel bedrohen. An eurer Stelle. Wenn du deine Zeiten zahlst, wenn du das gibst, wo eigentlich Gott gehört, dann kommt Gott und sagt, an eurer Stelle werde ich mit dem Teufel kämpfen. An eurer Stelle sage ich, die sind meine Kinder, die zahlen ihre Zeiten. Mache das. Da, wo dein Herz ist, wie dein Schatz ist, ist dein Herz. Das macht der Jakobus. Und jetzt komme ich zum Schluss von meinem Predigt. Okay. Kirche ist ein Ort, wo Verbindung mit Gott darstellt. Connection mit Gott da ist. Eine Kirche ist ein Ort, wo ein Gespräch, wo eine Conversation mit Gott stattfindet. Kirche ist ein Ort, wo wir uns verpflichten, ob es Gott gibt, wo unser Schatz in dem Ort ist. Das ist eine Kirche. Aber dann vielleicht fragst du dich, wieso muss ich zu meiner Kirche gehen? Wieso muss ich trotzdem zu Gebäuden gehen? Wieso brauche ich ein Gebäude? Du hast Sabrina gesagt, Kirche ist überall. Ich kann auf der Straße gehen, Kirche leben. Ich kann daheim sein, Kirche leben. Ich kann mit meiner Familie sein, Kirche leben. Gell? Wieso brauche ich eine Kirche? Also, ich meine, wieso brauche ich ein Gebäude? Ich bin Kirche. Ein Ort ist eine Kirche, wo Gott ist. Dann überall ist Kirche. Dann brauche ich keine Kirche mehr. Fair enough, gell? Kann man das dir Frage sehr gut stellen. Aber Gott sagt nachher, baut einen Ort, in dem ich reinkommen will. Ich würde gerne 6 Sachen mit euch schauen, wenn ich an den nächsten... Das ist Tabernacle. Tabernacle, der Tempel, ist ein Ort. Und ich werde euch durchlesen, wieso hat Gott gesagt, dass Menschen haben müssen einen Tempel bauen. Tempel ist ein Ort der Opfer. Es ist ein Ort, wo Israel hat Opfer gebracht und hat ihre Sünde bekannt gemacht. Der Tempel war ein Ort des Gebet und Lobpreis. Es hat Zeiten gegeben, wo Leute können daheim bleiben, als Familie, jeden Sabbat, am Abend um 6 Uhr ihren eigenen Lobpreis machen. Die haben tatsächlich Lobpreis gesungen, Lobpreis gemacht, die haben miteinander gefeiert. Und es hat auch Zeit gegeben, wo Gott hat die ganze Nation zusammengebracht und gesagt, jetzt kommen alle miteinander, haben Lobpreis gemacht, haben gebetet, Tag und Nacht lang. Ein Tempel ist ein Ort für die Weihe von Personen und Dingen. Das heisst, Gott setzt Leiter, Hiob, Priester in dem Ort, wo Menschen können leiten und helfen. Ich hoffe, dass die Übersetzung könnt ihr gut verstehen. Ein Tempel ist ein Ort der Erinnerung vom Gesetz des Herrn. Ein Kirche ist ein Ort, wo wir Gottes Wort lernen können. Ich weiß, wir können auch auf online schauen, Predigten hören, aber es ist hilfreich, wochentlich in der Kirche zu haben und Gottes Wort miteinander lernen, miteinander hören. Der Tempel ist ein Ort für die Vereinigung des Volks. Es ist so gewesen, 3-mal im Jahr hat die ganze Volk müssen in Tabernakel, in den Tempel hineinkommen. Egal, ob die zusammen gestritten, egal, ob zwei Nationen, zwei Villages, Dorf, haben Krach miteinander und haben wollen einander Kopf abhauen, egal was ihr Problem war. An dem Tag kommen sie in den Tempel und werden eins. Nachher können sie wieder in ihren Kampf weitergehen. Aber in diesen 3 Tagen im Jahr haben sie müssen eins miteinander stehen. Ein Tempel ist ein Ort, wo Gott Menschen zusammenbringt. Ein Tempel ist ein Ort, wo Einheit zusammensteht. Wenn ich umschaue, ich bin Iranerin, Aramäerin. Wir haben South African, Sweden da. Wir haben Schweizer, wir haben Italiener. Wir haben, bist du von Syria? Wir haben verschiedene Sprachhintergründe, Geschlecht, Alter, wo alle zusammenkommen in einen Ort. Wo siehst du das sonst? Regelmäßig. Und nicht nur wir kommen zusammen, nicht nur wir sind miteinander in einem Ort, sondern wir nennen uns Geschwister. Wir nennen uns Familie. Das kannst du nicht in deinem Zuhause haben. Das kannst du nicht in der Straße haben. Das kannst du nicht in jedem Ort haben. Da ist ein Gebäude, wo Menschen zusammenkommen können, eins werden. Und können eine Familie werden. Ein bisschen grossere Familie. Der Tempel war ein Ort für die Offenbarung Gottes. Gott hat sich im Tempel offenbart und Gott offenbart sich auch heute in der Kirche. Am Schluss, Jakobus ist weitergegangen. 20 Jahre später, voran hat er noch einen Staub in der Hand gehabt. 20 Jahre später kommt er wieder zurück an dem gleichen Ort in Kapitel 34. Und nicht mehr mit einem Stab im Hand, sondern 4 Frauen, 12, noch mehr als 12 Kinder, 2 Karawanen. Gott weiß, wie viele Tiere und Diener und Helfer und sind Leute. Und er kommt und steht vor Gott und sagt, vor 20 Jahren bin ich mit dem Staub vor dir gestanden. Und du hast ein Versprechen mir gegeben. Und heute stehe ich vor dir mit 2 Karawanen, mit einer vollen Familie, mit alles. Und du hast mich gesegnet. Und ich bitte dich in der gleichen Ort im Bett, ihr, dass du mich weiterhin segnest. Und Gott hat Jakobus vom Jakobus zum Israel gemacht, der Mann, mit dem mit Gott kämpft. Gott bringt Jakobus in die Kirche, die mit ihm kämpft. Die nur mit einem Staub in der Kirche kommen und sagen, das ist alles, was ich kann. Und Gott sagt, ich werde dich in diesem Ort segnen. Der Haus wird das Haus des Segens sein. Der Haus wird das Haus von Frieden und Heilig sein. In diesem Haus, in diesem Gebäude, in diesem Ort, werde ich dein Gott, du wirst mein Sohn. Und ich werde dir sagen, Gott bringt Jakobus in die Kirche. Ein Mann, der gelogen hat, der gestritten hat, der ist weggerannt, der in Leben in Gefahr gestanden ist, kommt dann in die Kirche und findet Gott. Findet einen Grund vom Leben, einen Purpose, ein Ziel. Das ist eine Kirche. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Auf diesem Vers werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde wurde nicht durch Menschen gebaut. Look, Kirche ist vor der Schöpfung, Kirche ist Gottes Plan gewesen. Jeremiah, es ist so viel Bibelstelle. Jeremiah, in Jeremiah Gott spricht und sagt, es wird eine Zeit geben, wo ich werde meine Nation von der ganzen Welt zusammensammeln. Wo werden sie alle eins sein. Das ist Gottes Kirche. Gott hat die Gedanken von der Kirche schon vor dem Schöpfung gehabt, schon im Alten Testament gehabt. Und nicht erst im Neuen Testament. Er hat gedacht, es wird eine Zeit geben, wo durch Jesus, seine Opfer, seine Blut, werde ich Menschen eins machen. Das ist eine Kirche. Und das Lustige, wie es werdet ihr nächstes Mal hören von Micha und von Danny. Kirche ist heute und Kirche wird auch bis im Himmel sein. Nicht nur bis im Himmel, sondern auch im Himmel. Das heisst, kannst dich bequem machen. Kirche geht nicht weg. Kirche wird auch im Himmel sein. Weil das ist Gottes Plan für unsere Einheit. Das ist schön. Es ist schön, dass wir leben in Gottes Plan und nicht unsere eigenen. Es ist schön zu wissen, Kreuzpunkt ist nicht gebaut von der Brina, von Dani, von Micha, von Christoph, von Thomas, von Phil, von allen Pastoren, die vorher gekommen sind, die haben alle mitgegeben. Ihr habt das gemacht. Aber Kreuzpunkt ist Gottes Gebäude, Gottes Kirche. Er baut Kreuzpunkt, nicht ich und nicht ihr. Wir dürfen mitmachen, mitschaffen. Aber es ist er, der seine Gemeinde baut. Und das macht er durch Jesus. Wir werden miteinander Abendmahl nehmen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil durch sein Blut und durch sein Körper wir können eins sein. Wir dürfen auch heute da sein. In Lukas Kapitel 22 sagt, der Name ja Brot, dankte Gott dafür, brauch es in Stücke und gab es an den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hätten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. So weit kann ich auch. Ich werde noch von der Abendmahl beten und dann werden wir miteinander Abendmahl nehmen in der Erinnerung, was Jesus von uns gemacht hat. Jesus, danke, dass du hast gesagt, ich baue meine Kirche. Ich baue meine Gemeinde. Und das hast du gemacht mit deinem teuren Blut und Körper am Kreuz. Danke, dass du auf das Kreuz gegangen bist und danke, dass du von unserer Schuld gestorben bist. Damit wir heute mit dir eine Verbindung stehen, damit heute wir heute mit dir Gemeinschaft geniessen können, damit wir heute in deine Gegenwart, in deine Helligkeit eintreten, damit wir heute dich beim Namen nennen und sagen, Abba, Vater. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Familie sind. Wir nehmen die Abendmahl, das Brot und den Wein in Erinnerung auf das, was du gemacht hast vor 2000 Jahren, aber auch das, was du heute immer noch machst. Danke für die Vergebung. Danke für die Rettung. Danke für die Freiheit. Danke für die Erlösung. Danke für die Heilung. Wir dürfen alles in deinem Namen haben, Jesus. Amen.